Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, es war ein ausgesprochen langes Evangelium, das vom letzten Sonntag. Vielleicht haben Sie, wenn Sie den Gottesdienst besucht haben, nur die Kurzfassung gehört. Man muss es ganz hören, um die ganze Wucht, Leidenschaft und Intensität zu spüren, mit der Jesus hier redet. Nach den Seligpreisungen, dem Wort vom Werde, was du bist, nämlich Salz der Erde und Licht der Welt, breitet Jesus innerhalb der großen Bergpredigt nun die neue Ethik aus, die er, der neue Mose, dem neuen Volk Gottes gibt. Die Thematik verweist uns unmittelbar auf jenen anderen Berg, auf dem der Mose des alten Bundes die Tora und als deren Herzstück die 10 Gebote empfangen hat. Wenn ich hier von einer neuen Ethik spreche, dann nicht in dem Sinn, als würde die Ethik Israels einfach beiseite geschoben und durch etwas ganz anderes ersetzt. Nein, ausdrücklich betont Jesus, dass nicht der kleinste Buchstabe des mosaischen Gesetzes aufgehoben wird. Er wird erfüllt. Neu bedeutet hier, dass Jesus den innersten Kern des im Dekalog immer schon Gemeinten freilegt und jene Dimensionen der einzelnen Gebote auslotet, die bislang nicht im Blick waren. Worum es hier auch geht, möchte ich in einem Bild vor Augen holen. Der Berg Sinai steht geografisch ziemlich genau in der Mitte zwischen Ägypten, dem Sklavenhaus, aus dem das Volk Israel herausgeführt wurde, und dem gelobten Land, dem Land der Freiheit, zu dem hin es unterwegs war. Dieser Weg ins Land der Verheißung ging damals für Israel und heute für uns über den Berg Sinai. Das heißt, wir können uns an diesem Berg nicht einfach vorbeischmuggeln. Die hier gegebenen Gebote sind zur Erreichung unseres Lebensziels auch für uns zentral, ja heilsnotwendig. Das heißt aber auch, hier werden wir vor eine Entscheidung gestellt. Willst du wieder zurück nach Ägypten oder willst du ins gelobte Land? Also zu jenem irdischen Jerusalem, das auf das Himmlische verweist, in dem uns nie Gesehenes, nie Gehörtes, nie einem Menschen in den Sinn gekommenes erwartet, also jenes Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, wie es letzten Sonntag in der 2. Lesung geheißen hat. Du hast also die Wahl, du, dort der Tod, hier das Leben, dort der Fluch, hier der Segen, dort, mit dem Evangelium gesprochen, die Hölle, hier das Himmelreich. Von dieser Wahl sprach übrigens auch die 1. Lesung. Der Mensch hat Leben und Tod vor sich, was er begehrt, wird ihm zuteil. So haben wir es aus dem Buch Jesus Sirach gehört. Das kann nur heißen, Leben oder Tod, Segen oder Fluch, Himmel oder Hölle sind nicht Zuteilung eines belohnenden oder strafenden Gottes, nachdem er uns taxiert und auf gut oder böse durchgecheckt hat. Vielmehr ist der Mensch es, der das eine oder das andere wählt. Daher entweder auf dem Weg nach Ägypten oder auf dem Weg ins Land der Verheißung ist, dahin, wo wir Fluch ernten oder dahin, wo Segen auf uns wartet. Ich will nun versuchen, mit Ihnen gewissermaßen den 2. Weg zu gehen, den vom Berg Sinai zu jenem anderen Berg in Galiläa, von dem aus die Worte der Bergpredigt zuerst erklungen sind und bis heute nachhallen. Beginnen wir mit dem Gebot, du sollst nicht lügen. Stellen wir uns einmal eine Welt vor, in der es keine Lügen gäbe. Nur ein einziges Beispiel. Vermutlich hätte es keinen Irakkrieg gegeben, der mit einer gezielten Lüge gerechtfertigt wurde und sicher eine der Ursachen für das unendliche Chaos im Mittleren Osten ist, zudem auch die Möglichkeit der Auslöschung des dort lange vor dem Islam existierenden Christentums gehört. Dieses infame Vorgehen der damaligen amerikanischen Regierung rechtfertigt natürlich kein einziges der unsäglichen Verbrechen, die schon davor und vermehrt seitdem IS und andere Terrororganisationen in dieser Weltgegend und weit darüber hinaus begehen. Aber eine unentschuldbare Lüge des Westens ist zur Mitursache dieses menschenverachtenden Mordens geworden. Aber auch unsere eigene persönliche und private Welt, wie sähe sie doch so anders aus, wenn es keine Lüge gäbe? Wie viel Misstrauen säen sogar die sogenannten kleinen Lügen, die Notlügen? Daher sollten wir uns angesichts der Jesusworte selbst prüfen. Wie ist es bei mir? Ist mein Ja einfach ein Ja und mein Nein ein Nein? Oder drehe auch ich mir die Wahrheit immer wieder so, wie es mir gerade in den Kram passt? Du sollst nicht die Ehe brechen. Stellen wir uns wiederum eine Welt vor, in der es keinen Ehebruch gäbe, keiner in die Ehe eines anderen eindringen würde, Paare immer wieder neu und ohne aufzugeben, um ihre Beziehung kämpfen würden. Auch das wäre eine so viel heilere Welt, denn fast jede Trennung enthält eine große Tragik, bei der mindestens einer, wenn nicht beide, auf tiefe Weise verletzt werden, Wunden davontragen, die oft bis ans Lebensende nicht heilen. Gar nicht zu denken an die Kinder, an ihren Schmerz und die großen Wunden und Narben, die die Trennung der Eltern in ihnen verursachen. Es mag Fälle geben, in denen eine Trennung der einzige noch mögliche Ausweg aus einer Beziehung ist, zum Eigenschutz etwa und oder zum Schutz der Kinder. Aber die Regel ist doch sicher eine andere. An dieser Stelle kommt man kaum an den jüngsten Schreiben der Bischöfe zur Pastoral mit wiederverheiratet Geschiedenen vorbei. Dazu in aller gebotenen Kürze eine Anmerkung. Zunächst wollen die Bischöfe natürlich das Anliegen von Papst Franziskus aufgreifen, nicht alle Ehescheidungen über einen Kamm zu scheren, genau hinzuschauen und zu unterscheiden. Denn es gibt ja einfach die, die wirklich um ihre Ehe gekämpft haben und dennoch verlassen wurden. Dass sie genauso behandelt werden wie jemand, der die Ehe mutwillig zerstört hat, verletzt einfach unser Gerechtigkeitsempfinden. Doch meine Frage ist, ob der von den Bischöfen vorgesehene Umgang der Problematik wirklich gerecht wird. Man möchte die Priester in die Mitverantwortung nehmen, die jemanden, der oder die in einer neuen Beziehung lebt, seelsorglich gut begleiten. Begleitung selbstverständlich. Aber wird es nicht oftmals einfach nur eine restlose Überforderung sein, hier zu einem sachgemäßen Urteil zu kommen, zumal in dieser Frage auch unter uns Priestern die Bandbreite zwischen eher liberaler und eher strikter Haltung sehr groß ist. Und wenn die Letztverantwortung für die Zulassung zu den Sakramenten der Buße und der Eucharistie in die Gewissensentscheidung des Einzelnen gelegt ist, bräuchte es dann nicht wenigstens eine grundlegende Katechese zum Gewissensbegriff, von dem ich meine, dass er bis weit in die Kirche hinein reichlich ungeklärt ist. Auch wenn die Bischöfe selbstverständlich an der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten wollen, es stellen sich mir weitere Fragen. Zunächst, die Unauflöslichkeit der Ehe ist ja kein Spleen der katholischen Kirche, sondern geht auf Jesus selbst zurück. Es ist eines seiner, zumindest gesellschaftlich gesehen, revolutionärsten Worte und Weisungen, dass es nicht mehr, wie in so gut wie allen menschheitlichen Kulturen, der männlichen Willkür überlassen ist, ob er der Mann gnädigerweise lebenslang bei seiner Frau und ihr treu bleibt oder sich doch ihrer entledigt und sie in die Wüste schickt. Dass Jesus in dieser Frage Mann und Frau das genau gleiche Recht zuspricht, ist so etwas wie eine Initialzündung auf dem langen, langen Weg hin zur Gleichberechtigung der Frau. In unserer Zeit ist die katholische Kirche die einzige Großinstitution, die am Ideal der unauflöslichen Ehe festhält. Daran also, dass das vor Gott und der Kirche gegebene Ja eines Mannes zu einer Frau und einer Frau zu einem Mann, bis der Tod uns scheidet, auch wirklich gilt. Meine Befürchtung ist, und ich hoffe und bete, dass es nicht so kommt, dass es in der Praxis und de facto entgegen dem eigentlichen Wunsch der Bischöfe dann doch zur Verabschiedung von der Unauflöslichkeit der Ehe führt, diese also noch in der Theorie bestehen bleibt, in Wirklichkeit aber Makulatur wird. Und zuletzt, du sollst nicht töten. Stellen wir uns nun noch eine Welt vor, in der das Leben jedes Menschen unbedingt geachtet würde. Es gäbe, wenn wir mit dem Anfang menschlichen Lebens beginnen, keine Abtreibungen, millionenfach. Es dürften in den vergangenen Jahrzehnten 6 bis 8 Millionen Kinder allein in Deutschland sein, werden auch hier in unserem Land Kinder legal getötet. Daneben, es gäbe keine Kriege, keinen Terror, keine Drogenkartelle und andere Verbrecher, denen ein menschliches Leben so gut wie nichts zählt. Die grausame Wirklichkeit ist leider eine durch und durch andere. Aber Jesus geht noch weiter. Für ihn beginnt das Töten nicht erst damit, dass ein Mensch physisch vernichtet wird. Vielmehr beginnt es oft schon durch die Worte, die wir einander sagen. Wie viel Groll, Hass, Bitterkeit haben sich oft im Herzen von Menschen eingenistet und machen sich Luft in Worten, die einen anderen herabsetzen, verächtlich machen, zutiefst verletzen. In Worten wie Rufmord und du bist für mich gestorben schlägt sich dies auch sprachlich nieder. Die Worte, die Zunge zu hüten, den unbedingten Willen zu haben, zu vergeben, Schritte zur Versöhnung wenigstens zu versuchen und, wenn der oder die andere nicht will, wenigstens selbst versöhnt zu sein, all das zählt Jesus mit zum 5. Gebot. All diese Überlegungen sind ein Versuch, zumindest in Gedanken, den Weg, und in der Tat ist es ein Weg, ein oft langer Weg, bis wir dorthin gelangen, vom Berg Sinai ins gelobte Land und auch zu jenem Hügel in Galiläa zu gehen, von dem her Jesus uns seine Wegweisung schenkt, bitten wir immer wieder neu um die Kraft, diesen Weg aus Ägypten ins gelobte Land, aus dem Tod zum Leben, aus dem Fluch zum Segen, aus der Hölle in das Himmelreich zu gehen, dem Licht entgegen, dass er Jesus selber ist und uns wie die Stadt auf dem Berge leuchten möchte. Dazu segne Sie alle für den heutigen Tag, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.